Einen guten Abend und ein herzliches Grüß Gott. Ich danke Ihnen auch ganz herzlich für Ihr Geben, für Ihr Opfern. Wir haben hier schon einige Opfer zusammengelegt für Welcome. Auch da ist im Gemeindebrief auf Seite 3 nochmal einiges geschrieben. Diese Sache läuft und die Kosten laufen auch. Und deshalb sind wir dankbar, wenn solch ein Kreis wie hier uns ganz kräftig unterstützt, nachdem uns die Gesamtkirchengemeinde hat mitteilen lassen, dass sie dafür kein Geld zur Verfügung hätte. Das tut natürlich auch weh, aber ich bin Gott sei Dank nicht auf das Geld der Gesamtkirchengemeinde angewiesen, sondern auf das Geld derer, die auch für eine evangelistische Veranstaltung in Stuttgart etwas übrig haben. Herzlichen Dank für Ihr Geben. Wir wollen jetzt miteinander beginnen und singen vom Lied 233. Lied 233. Und wir singen hier die Verse 1 bis 5, 233, 1 bis 5, sei Lob und Ehr dem höchsten Gut. Und stille werden, beten. Vater, wir haben unsere Arbeit weggelegt und haben uns noch einmal aufgemacht, obwohl wir auch müde sind und uns ja manches bewegt. So möchten wir dich bitten, dass du uns mit deinem Wort weckest. Und dass dieses Wort uns auch bewege und etwas gebe, ein Wort, das wir mitnehmen können, dort, wo wir stehen. Wir sind so ausgebrannt und leer. Herr, fülle du uns mit deinem freudigen Geist. Amen. Liebe Freunde, so wie ich es im der Ortsbeilage angekündigt. So will ich es auch halten. Es gibt ja für Bibelstunden keine Perikopen, so wie die für die Predigten, sondern das ist die Freiheit des Pfarrers, hier wählen zu können. Aber ich habe gemerkt, diese Freiheit ist die Schwierigkeit. Wenn es vorgeschrieben ist, muss man sich nicht lange besinnen. Aber warum jetzt eigentlich gerade der Philipperbrief? Warum eigentlich? Wir haben ja über die Gebote gesprochen, dann war 1. Korinther 15 dran, diese Auferstehungskapitel, diese Durchschau der Osterbotschaft. Und dann lasen wir das Vaterunser und jetzt Jesaja-Texte mit Prälat Sorg und danach ein Brief, ein kleiner Brief des Neuen Testaments. Ja, warum? Warum gerade der Philipper? Nun, ich habe mich auch lang besonnen und als ich nicht wusste, wo ich eigentlich anfangen soll, da las ich aus anderem Anlass eine Auslegung des 51. Psalms. Und dort heißt es ja im 51. Psalm, und das hat mich getroffen, mit einem freudigen Geist rüste mich aus. Mit einem freudigen Geist, das hat mich gepackt. Das ist ja alles andere als gemeinhin ein fröhlicher Geist. Etwa ein fröhlicher Geist, weil jetzt endlich Frühjahrsanfang ist und der Schnee weg und Maiglöckchen oder Schneeglöckchen, ich kenne ja die Blumen alle nicht, aber diese weißen Dinger, die da aus dem Boden schießen und mit wir sogar wieder bei Tageslicht durch den Schlosshof laufen können. Ein fröhlicher Geist. Der ist im 51. Psalm nicht gemeint. Es handelt sich auch hier nicht um einen lustigen Geist. Lustig ist mir es wahrlich auch an diesem Abend nicht zumute, wenn man schon morgens nach dem Frühstück ins Krankenhaus gerufen wird von Leuten, die sehr, sehr am Boden bzw. im Bett liegen, schwer. Oder wenn dann heute Nachmittag mir Frau Wolf mitgeteilt hat, unsere Stadtmissionarsleute Wolf, die ja morgen wegziehen in den Schwarzwald, dass sie morgen mit ihrem kleinen Kind, mit ihrem kleinen Mädchen, das wir vor 14 Tagen getauft haben, ins Krankenhaus müsse, sehr schnell zu einer Operation. Der Vater alleine umzieht und der Vater eben in diesen Stunden das andere Kind zu den Eltern bringt. Solche Dinge, die einen bewegen und die einem nicht gerade diesen übermütigen Geist beschaffen. Da kommt einem wieder dieser freudige Geist in den Sinn. Kein sonniger Geist, wie ich sagte, übermütiger Geist. Der freudige Geist im Psalm 51 ist der Geist der Zuversicht und der Stärke. Dort, wo es einem gar nicht nach Lachen zumute ist, dort, wo ein so viel an einem hängt oder an einem zerrt, dass man dort ausgerüstet werde mit diesem freudigen, beziehungsweise mit diesem Geist der Zuversicht und der Stärke. Und wer wissen will, was das ist, um was es ungefähr bei diesem Geist gehe, der sollte etwa nachlesen bei Luther, Augsburger Reichstag. Und da schrieb er von der Coburg aus an Melanchthon: Soll's denn erlogen sein, dass Gott seinen Sohn für uns gegeben hat, so sei der Teufel an meiner Statt ein Mensch oder eine seiner Kreaturen. Ist's aber wahr, was machen wir dann mit unserem leidigen Fürchten, Zagen, Sorgen und Trauern? Und es geht. Wenn das wahr ist, dieses Kreuzes geschehen, wenn das wahr ist, was machen wir dann mit unserem leidigen Fürchten dieses Tages, Zagen dieses Tages, Sorgen dieses Tages und Trauern dieses Tages? So Gott beim Wort nehmen, darauf pochen und trotzen und seines Heiles gewiss werden. Wie Luther sagt, auch wenn Winde gegen uns stehen. Also, liebe Freunde, darum geht's einfach. Gegen den Sorgengeist, gegen den Quälgeist, gegen den Ungeist, gegen den Irrgeist, gegen den Zeitgeist, gegen die tausend Geister, ein freudiger Geist. So wie es dann in einem meiner Lieblingslieder heißt: Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Darum geht's. Weicht ihr Trauergeister, wer bräuchte das nicht? Und eben, wissen Sie, dieser freudige Geist weht durch diesen Brief. Er ist durchtränkt. Wer ihn aufschlägt, den bläst's gerade an. So wie im Frühjahr, wenn's draußen bläst und man's Fenster aufmacht und dann einem die letzten Haare zu Berge stehen in diesem Frühlingswind. So ist's eigentlich, wer diesen Brief richtig liest. Dem kommt dieser freudige Geist entgegen. Der kommt gar nicht drum herum. Und Bengel, dieser profundeste Ausleger aus Württemberg, hat es ja gesagt: Summa epistole gaudio gaudete, zu Deutsch. Die Summe dieses Briefes: Ich freue mich, Paulus, deshalb freut euch ihr auch. Freut euch auch mit. Wie lesen wir es? Diesen Brief, so wie wir manchmal einen Brief lesen, den wir im Briefkasten vorfinden. Wir schließen auf und nehmen ihn heraus. Wir schauen kurz auf den Absender, auf die Adresse. Wir reißen auf und überfliegen diesen Brief. Damit haben wir einen ersten Eindruck. Und oft ist es so, man nimmt diesen Brief und wenn man dann mehr Zeit hat drinnen oder am Abend, dann geht man Wort für Wort durch. Ich möchte es jetzt in den nächsten Bibelstunden so machen. Man könnte über diese Wort für Wort Wochen, Monate, vielleicht Jahre predigen oder man käme nie auf den Grund dieser Wahrheit. Ich möchte es so machen, um einmal diesen ganzen Brief vor Augen zu bekommen, ihn zu mehr oder weniger zu überfliegen. In ein paar Bibelstunden, 6 oder 7, diesen Brief durchzulesen. Wissend, dass damit lang nicht alles ausgeschöpft ist, sondern nur die Hauptlinien, nur eben dieses Fenster geöffnet, um durchzuatmen, mitzuatmen in diesem freudigen Geist. Heute nun diese ersten 26 Verse, und ich möchte Sie einfach bitten, sie zu hören bzw. mitzulesen, sie vielleicht wieder neu zu hören. Also dieser kurze Absender: Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, allen Heiligen in Christus Jesus zu Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Erster Teil, der Dank. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, welches ich alle Zeit tue in meinem Gebet für euch alle, und tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis hierher, und bin desselben in guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Wie es mir denn billig ist, dass ich so von euch allen denke. Denn ich habe euch in meinem Herzen, die ihr alle mit mir der Gnade teilhaftig seid in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verantworte und bekräftige. Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt von Herzensgrund in der Liebe Jesu Christi. Und ich bete darum, dass eure Liebe je mehr und mehr reich werde an der Kenntnis und aller Erfahrung, dass ihr prüfen möget, was das Beste sei, auf dass ihr seid lauter und unanstößig auf den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus geschaffen wird zu Gottes Ehre und Lob. Und nun kommt ein persönlicher Rückgriff, Einblick in das seine Situation. Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht. Das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist in dem ganzen Richthause und bei den anderen allen offenbar geworden. Und viele Brüder in dem Herrn haben aus meiner Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind desto kühner geworden, Gottes Wort zu reden ohne Scheu. Etliche zwar predigen Christus auch um Neides und Haders willen, etliche aber auch aus guter Meinung, diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verantwortung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Streitsucht und nicht lauter, denn sie möchten mir in meiner Gefangenschaft eine Trübsal zuwenden. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird auf alle Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber und will mich auch fernerhin freuen. Denn ich weiß, dass mir dies zum Heil gereichen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zuschanden werde, sondern frei und offen, wie immer so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir dazu dient, mehr Frucht zu schaffen, so weiß ich nicht, was ich erwählen soll. Beides liegt mir hart an. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. In solcher Gewissheit weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, auf dass euer Rühmen groß werden möge in Christus Jesus, um meinetwillen, wenn ich wieder zu euch komme. An dieser Stelle brechen wir heute Abend ab. Das Thema, ich möchte es Ihnen am besten so erklären. Das wissen die Autofahrer unter uns oder die schon mitgefahren. Man fährt frisch fröhlich auf der Autobahn. Man hat so ausgerechnet, in 2,5 Stunden bin ich am Ziel. Und dann kommt man über irgendeine Kuppe und man merkt, der Verkehr wird immer dichter. So plötzlich so viel Auto da. Und auf einmal merkt man, die Ferne fährt gar nicht mehr richtig, es geht langsamer. Und auf einmal steht die ganze Schlange. Man passt auf, dass die Hinter nicht auffahren. Und dann geht's nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Man steht im Stau. Keinerlei Möglichkeiten. Man kann nicht davonlaufen. Man kann nicht aussteigen und weggehen. Man sitzt mitten in dieser Schlange. Man geht raus und schaut nach vorne. Was ist denn vorne los? Ist ein Unfall? Oder ist da wieder so eine Brummi-Blockade? Oder ist irgendein Erdrutsch? Keiner weiß. Man wird auch nicht unterrichtet. Und das ist schrecklich. Wer schon einmal richtig im Stau gestanden, 30 Minuten, 50 Minuten, man weiß, man kommt nicht mehr an. Man hat auch kein Autotelefon, um Leute zu benachrichtigen. Es ist geradezu zum Verzweifeln, zum Traurigwerden. Und kennen Sie dann auch jenes Gefühl? Wenn auf einmal, man weiß gar nicht wie, auf einmal sich das Ding wieder bewegt. Das, man rollt wieder, es fährt wieder und man weiß gar nicht, was war. Der Stau ist auseinander, es geht weiter. Befreit, es geht weiter. Liebe Freunde, das ist das Thema dieser Verse. Es geht weiter. Man saß fest oder man meinte festzusitzen. Man war verzweifelt, man wusste nicht, was eigentlich aufhält. Und jetzt geht's weiter. Das hat etwas zu tun mit dem freudigen Geist. Der Verzweiflungsgeist ist immer der, wenn man sitzt und weiß, nur Rotlichter, wohin ich schaue, alles blockiert. Das ist freudiger Geist, wenn ich weiß, auf der Straße, auf der ich bin, geht es weiter. Und hier ist kein Stau und keine Blockade und keine Sackgasse und keine Ende, sondern eine Durchfahrtsstraße zur Ewigkeit. Es geht weiter. Das ist dieses Kapitel. Und zwar, es geht weiter einmal in Philippi, es geht weiter in Rom und es geht drittens weiter an jedem Ort. Es geht weiter in Philippi. Wie hat's denn dort angefangen, müssen wir fragen. Nun, wie es in Stuttgart angefangen hat, wissen hoffentlich die Leute, die die Stiftskirche besuchen und die Stadtgeschichte kennen. So hat es hier angefangen, 1180, mit einer kleinen Kapelle an der Weggabelung zum Heiligen Kreuz neben einem Studengarten. Und deshalb der Name Stuttgart. Philippi hat nicht ganz so angefangen, sondern wie viele Städte damals angefangen durch die Gründung des Philipp von Mazedonien. Und so wie ein Wilhelmsburg nach dem Wilhelm benannt wurde, so wurde diese Ortsgründung, eben Philippi genannt, nach dem großen Philipp von Mazedonien, dem Vater des Alexanders, dem Großen. Und der hat diese Stadt, die vorher Krenides hieß, einfach nun so benannt, ein Ort, der bekannt war durch seine guten Brunnen und Quellen, so wie Bad Cannstatt. Das war Philippi. Und dieser Philipp verfolgte mit der Gründung ein ganz besonderes Ziel. Sie hatten eine ganz bestimmte Absicht. Eine Absicht, die ein Paulus, der große Missionsstratege, wieder durchschaute und diese Absicht auch aufnahm. Philipp hatte nämlich strategisches Können und strategische Überlegungen. Warum? Philippi lag zu der Zeit damals unwahrscheinlich zentral. Hier an diesem Ort trennte eine Gebirgskette Europa von Asien. Und genau an dieser Stelle, wo die Quellen waren, gab es einen Pass über den schon unüberwindbaren Gebirgszug. Und deshalb hat er hier seinen Ort gegründet. Aus dem gleichen Grunde wurde später an dieser Stelle die entscheidenden Schlachten geschlagen. Dort besiegte Antonius, Brutus und Cassius und entschied damit die künftige Entwicklung des Römischen Reiches. Dann wurde eben dieses Philippi römische Kolonie, Veteranen wurden angesiedelt und die machten aus jeder Stadt ein klein Rom, nirgends als so wie in den Provinzen, nirgends so war man römischer als draußen in den Provinzstädten. So wie heute, wer schon einmal weit im Ausland war, ich denke immer, man fährt viele tausend Kilometer bis Blumenau oder fährt nach San Leopoldo in Brasilien und geht dort in die deutschen Kolonien. Man ist nirgends so deutsch wie dort weit weg von der Heimat. So war es damals auch, nirgends so römisch wie in den Kolonien. Und eben das wurde von Paulus durchschaut und er sagte, was für die weltlichen Reiche gilt, nämlich strategische Punkte zu haben, gilt für das Reich Gottes auch. Ich habe selber immer wieder mehr quietistische Züge. Das heißt, die mir einsagen, was soll das alles? Was soll eine Arbeit in solch einer Stadt, wo etwa das Christentum gar nichts durchdringen kann, wo wir übersehen werden? Und wenn Sie die Samstagszeitung aufschlagen, in der Stuttgarter Zeitung, so werden Sie den letzten Film auch noch auswendig machen können. Sie werden die letzte Bar dort finden, wann sie öffnet und schließt. Aber sie werden an keiner einzigen Stelle sehen, wann der Gottesdienst beginnt. In dieser Öffentlichkeit wäre es nicht gut, wir gehen aufs Land, wir gehen auf die Schwäbische Alb. Wir bauen dort Dörfer, wo der Glaube leben kann, als uns hineinzugeben in eine Stadt, die wir doch nicht durchdringen können. Paulus hat anders gedacht. Er sagte, wo Hauptstädte gewonnen werden oder wo Stützpunkte Hauptstadt sind, dann kann das Hinterland auch leben. Und wo die Hauptstädte ganz fallen, fällt auch das Hinterland. Einer, der davon wusste, war hier unser großer und gesegneter Prälat Dr. Hartenstein. Dr. Hartenstein, er kämpfte dafür, und das müssen alle Stiftsgemeindler eigentlich wissen, er kämpfte dafür mit allen Kräften, die er hatte, dass diese zerbombte Stiftskirche damals wieder aufgebaut worden ist. Man wollte sie als Ruine stehen lassen. Der Stadtdekan Isler sagte, in dieser toten Stadt brauchen wir keine so große Kirche. Die Leonhardskirche genügt. Lass diese Kirche stehen mit den Wänden als Mahnmal des Krieges. Und Hartenstein hat gekämpft mit den letzten Kräften, die er besaß, um diese Kirche wieder zu errichten. Nicht um ein Baudenkmal zu haben. Nicht um eine imposante Versammlungsstätte in dieser Stadt anbieten zu können. Nicht um zu sagen, die erste Kirche Stuttgarts ist evangelische Kirche. Von solchen Gedanken war Prälat Hartenstein weit weg. Er war durchdrungen von diesen Gedanken, die von Paulus herkommen. Diese Stadt braucht eine Gemeinde. Diese Stadt braucht die Verkündigung des Wortes Gottes. Nur wenn es hier, wenn die Fahne Jesu Christi gehisst werden kann, wird sie auch in Gommadingen und Genkingen und Troben auf der Alp gehisst werden können. Wenn sie hier uns die Kirchen schließen, gibt es draußen auch kein Leben mehr. Das ist gemeint. Das war in Philippi. Das war der Gedanke eines Paulus. So war diese Stadt Philippi zentral. Und zweitens, sie war universal. Das muss man wissen. Sie war universal. Wer die Apostelgeschichte Kapitel 16 kennt, der kennt auch diese Universalität. Und zwar werden uns ja von drei Stellen berichtet, interessanterweise. Man könnte heute modern ausgelegt sagen, einmal wird berichtet von einer Modeboutique, es wird berichtet von einem Astroshop und es wird berichtet vom Knast, vom Gefängnis. Drei Stellen, ganz verschiedene Stellen, drei ganz unabhängige Stellen. Zuerst diese Modeboutique dieser Lydia, der Purpurkrämerin, die die teuren Stoffe an die teuren Leute abgesetzt hat. Das waren hochwertvolle Stoffe. Sie war gleichsam eine Großkaufmännin, die zur Oberschicht gehört hat. Und das Zweite, wovon berichtet wird, war ja ein Astroshop. Es waren dort Geschäfte, wo eine Wahrsagerin angestellt war, die aufgrund von Karten und aufgrund der Sterne den Kunden das Leben voraussagte. Paulus kam, er bekehrte diese Lydia oder wurde bekehrt und dann diese Magd, diese Kartenlegerin, sehr zum Unwillen der Geschäftsleute, denn das war ja geschäftsschädigende Predigt. Und daraufhin kam er ins Gefängnis und damit in den Knast und in Berührung mit dem Kerkermeister. Dort unten saß er. Und sehen Sie, hier zeigt sich die Universalität. Die Magd war eine, und so habe ich noch einmal nachgelesen, die Magd war eine Griechin, der Kerkermeister war Römer und Lydia war eine Asiatin. Lydia gehörte zur Oberschicht, die Magd zur Unterschicht und Kerkermeister zur Mittelschicht. Alle waren umfasst, alle gehörten dazu, alle waren angesprochen. Und liebe Freunde, wenn Sie manchmal vielleicht auch denken, ob Sie denn gerade in diese Gemeinde passten, dann müssten Sie das wieder bedenken, was hier vom Philipperbrief aus wieder geschrieben wird. Sehen Sie, ich habe sehr viele Sympathien für unsere amerikanischen Christen und vieles könnten wir uns abschneiden. Aber eines hat mir oder tut mir immer weh, wenn Sie dort nach Amerika kommen, auch in anderen Ländern unserer Welt, das wissen unsere Leute, die in der Welt herumkommen. Wenn man dorthin kommt, dann sucht man sich eine Gemeinde, die dem eigenen Stand entspricht. Wenn man arm ist und farbig, dann gehe ich zur First Baptist Church, zur ersten Baptistenkirche, die außen ist. Und wenn ich betucht bin, so über 8000 liege im Monat, dann kann ich, gehöre ich zur Presbyterian Church, zu der vielleicht ein Präsident Reagan gehört, dann zähle ich mich zu der. Ich suche je nach Stand und vielleicht auch Geschmack meine Gemeinde. Liebe Freunde, nach dem Neuen Testament passt jeder in jede Gemeinde, die Jesus gehört. Und da, hier werde ich einmal nicht gefragt nach dem, was ich verdiene. Und hier werde ich nicht gefragt, ob ich adlig bin oder nur ein ganz dünner Saft durch meine Adern läuft. Hier werde ich nach gar nichts beurteilt, ob ich nur Grundschule gehabt habe und die nicht einmal ganz durchlaufen oder ob ich 9 Semester Philosophie und 14 Semester Medizin studiert. Hier sind sie am Platze. Hier gehören wir zusammen und hier ist auch jeder gemeint. Der, der es schwierig hat mit dem Lernen und der, der top ist im Denken. Hier gehören alle dazu. Und hier ist jeder herzlich aufgenommen. Und hier soll sich auch jeder zu Hause fühlen. Das ist die Universalität seiner Gemeinde. Und damit auch das dritte ausgesprochen, die Gemeinde ist fundamental. Fundamental. Sie ist gegründet auf Jesus Christus, gleich im ersten Vers angesprochen. Er nennt sich Knecht, Sklave Jesu Christi. Das ist für ihn keine Degradierung, sondern umgekehrt. Hier geht es nach dem alten lateinischen Satz. Illi servire est regnare, das heißt, ihm dienen, Gott dienen heißt König sein. Wissen Sie, das ist's. Gott dienen heißt König sein. Die eigentlichen Könige dieser Welt sind Diener dieses Herrn. Alles andere sind's im letzten Grunde armselige Knechte und Schachfiguren in der Hand unseres Gottes. Und hier verbindet dieser Paulus diese beiden Grüße, Gnade und Frieden. Großartig. Gnade, Charis, war der griechische Gruß, so wie wir Grüß Gott sagen. Und Eirene, Shalom, war der hebräische Gruß. Und beides verbindet er zu jener unlösbaren Einheit, die wir heute gern wieder lösen. Friede gibt's nur dort, wo Gnade ist, nie anders. Warum? Friede gibt's nur dort, wo Friede mit Gott besteht. Wo einer zum Frieden mit Gott kommt, dort wird auch Friede sich ausbreiten können. Friede mit Gott aber gibt's nur gnadenhalber. Nur wer die Gnade in Jesus Christus kennt, wird Frieden erleben können, wird Frieden ausbreiten können. Frieden und Gnade. Wenn schon Friedensbewegung, liebe Freunde, dann auch Gnadenbewegung. Eins oder ohne das andere gibt es nicht. Gnade und Friede sei mit euch. Und in dieser Gemeinde, die ich so jetzt etwas ausführlicher beschrieben, steht natürlich nicht alles zum Besten. Wo es steht schon's? Es sind wohl seine Erstlinge, heißt es hier. Er hat sie sicher besonders gerne, so wie die Erstgeborenen oft die besonderen Lieblinge der Eltern sind. Aber das ist nicht der eigentliche Grund. In Philippi ist er ja durchgepeitscht worden, weil er diese Magd befreit hat. In Philippi wurde er in den Stock gespannt. In Philippi saß er ganz unten im Keller des Gefängnisses. Dort erlebte er jenes schreckliche Erdbeben. Solche Dinge vergisst man nicht. Solche Dinge hat Paulus nie vergessen. Und deshalb hängt er natürlich immer wieder in Philippi. Aber er kennt die Umstände genau. Er weiß, wie schwierig es die Christen haben. Er weiß, wie die Zukunft dunkel eigentlich für diese Christen aussieht in einer römischen Kolonie. Und trotzdem, und sehen Sie, trotzdem, obwohl man meinte, in Philippi geht es nicht mehr weiter, nachdem Paulus die Gemeinde nicht mehr besuchen kann, trotzdem geht es weiter. Er sagt, ich bin voll Dankbarkeit. Wissen Sie, außer dem Galaterbrief, alle Paulusbriefe beginnen mit dem Dank. Ihre Briefe auch? All Ihre Briefe? Mit dem Dank, mit dem echten Dank, für das, wo Sie sich freuen und dankbar sind? Alle Briefe beginnen mit dem Dank. Und letztlich aus einem. Ich möchte es so erklären. Er sagt, seid ihr denn, ich bin dankbar. Und er bittet, diese Dankbarkeit aufzunehmen. Seid dankbar, dass ihr diese Gemeinde habt, beziehungsweise, dass ihr diesen Herrn gefunden habt. Mein Vater hat es öfters erwähnt, er hat es noch als Bub, als Kind erlebt, wie in seinem Dorf damals am Fuße der Schwäbischen Alb die Elektrizität eingeführt worden ist. Und er sagte unvergesslich, was war das für ein Leben vorher mit Tranfunzeln und Unschlittkerzen und Hindenburglichter. Und die Eltern hatten Angst, wenn man dann oben ein Licht machte und das Licht war auch nichts. Und dann eines Tages, nur ein Schalter, hat er gesagt, nur ein Schalter und Licht war da. Und uns hat er gesagt, ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihr es habt. Ihr wisst ja gar nicht. Ihr braucht bloß knipsen und dann ist taghell. Fast ähnlich übertragen könnte Paulus sagen. Ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihr es habt. Angeschlossen an den Stromkreis Jesu Christi dieser Welt. Ihr bei euch kann es hell werden. Ihr könnt dazu. Ihr wisst, wo Gemeinde ist. Ihr wisst, wo Gemeinschaft ist. Ihr könnt es in eurem eigenen Leben erleben. Nun seid auch dafür dankbar, trotz mancher dunklen Ecke in eurem Leben. Dankbar für das, dass wir angeschlossen sind an den Stromkreis der Kraft und der Liebe Gottes. Sind Sie es auch. Und wenn Sie an diesem Abend von einigen Dunkelheiten Ihres Lebens und Ihres Hauses gefangen sind, dann nehmen Sie ihm das ab. Es geht weiter. Sie sind angeschlossen und Sie gehören dazu. Ich danke meinem Gott alle Zeit und ich bin guter Zuversicht. Das ist das andere. Ich bin guter Zuversicht, dass der, der es angefangen hat, auch weiterbringen wird. Darauf zielt doch dieser Paulus. Gott ist treu. Er tut nicht Halbes. Er lässt sein Werk nicht links liegen. Er schläft und schlummert nicht. Und davon leben wir doch an jedem Ort und zu allen Zeiten. Das gute Werk, das er in der Gemeinde und in meinem Leben angefangen, das steht nicht auf meinem Können, dass es weitergeht, sondern auf seiner Treue. Und dort ist es verankert. Und so ist es mir kürzlich aufgegangen bei einer Arbeit über den Kolosserbrief. Da müssen Sie das noch einmal erkennen, was er hier meint. Warum es nicht auf uns angelegt ist und warum wir nicht Angst haben brauchen, ob es denn weitergehe mit unserem Glauben und unserem Leben. Er könnte das Gleiche sagen, was er dann im Kolosserbrief auch erwähnt und was Luther dann von dem sogenannten güldenen Seil erklärt hat. Er sagte so, und ich möchte es Ihnen zeigen, an jener Fähre, die Sie alle kennen, die Sie schon Basel besucht oder die Sie beim vorletzten Gemeindeausflug dabei waren. In Basel gibt es ja nicht nur ein wunderschönes Münster und gibt nicht nur einen wunderschönen Marktplatz, dort gibt es ja auch den Rhein, der dort reißend durch diese Stadt strömt. Und an einer Stelle ist doch noch etwas geblieben, gleichsam als Touristenattraktion. Gleich unterhalb des Münsters ist ein dickes Stahlseil gespannt, über den Strom hinweg, an beiden Seiten verankert. Und an diesem Stahlseil eingehängt ist ein kleiner Kahn, eine kleine Fähre. Und ich habe mir es auch nicht nehmen lassen, um ein paar Pfennige dort mich über das Wasser bringen zu lassen. Wenn Sie dort hineinsitzen, dann gibt es keinen Motor, es gibt auch keine Ruder, sondern einfach aufgrund der Strömung wird diese Fähre von der einen Seite nach der anderen hinübergezogen, weil einfach so das Ruder, das große Ruder gestellt ist. Und wenn man halb drüben ist, braucht man eigentlich nicht Angst zu haben, dass jetzt plötzlich stehen bleibt, dass die Kraft ausgeht des Ruders oder der Motor stehen bleibt, weil der Vergaser streikt, sondern selbstverständlich. Das läuft hinüber, weil auch der Strom fließt und somit braucht es keine Angst zu haben, dass man nicht ans andere Ufer komme. Und so sagt er, der, der in euch das gute Werk angefangen hat, das heißt, da seid ihr an ein güldenes Seil festgemacht worden. Dieses Schifflein der Gemeinde oder das Schifflein eures Lebens. Das ist kein Schiff, das ihr mit Ruderkraft hinüberzubringen hätten oder mit einem Motor, das Kirche heißt oder Heiliger Geist, sondern dieses Seil ist festgemacht auf der einen Seite am Kreuz von Golgatha. Dort ist ein Masten ganz tief in die Erde gerammt und dort hängt jenes Seil. Und auf der anderen Seite, dieses güldene Seil, wie Luther sagte, ist festgemacht an den ewigen Mauern der neuen Welt. Und nun ist es die Strömung Jesu Christi, die es fertig bringt, dass unser Schifflein sicher von der einen Seite zur anderen hinübergleitet. Und da mögen Wellen manchmal hochgehen, da mag es spritzen, Aber was soll das? Wer bei schlechtem Wetter über den Rhein fährt bei Basel, wird auch ein bisschen nass. Das hindert ihn nicht. Er wird keine Angst bekommen, dass er auf der anderen Seite nicht landet. So wird man von einer Seite zur anderen getragen. Der es euch in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden. Ich bin guter Zuversicht, dass ihr auf der anderen Seite ankommt, wenn ihr in diesem Schiffe sitzt. Das sagt er hier. Das ist seine Treue und er bleibt deshalb auch am Gebet. Das ist nicht überflüssig. Das ist eben jene Halterung zu jenem Seil. Das Gebet, das ich übe und durch das er mich wieder hält. Es geht weiter in Philippi, kürzer. Es geht weiter in Rom, liebe Freunde. Es geht auch weiter in Rom. Macht euch keine Sorgen. Sie wissen, wie es in Rom aussah. Paulus sitzt in Haft. Er sagt, mein Radius ist gewaltig verkürzt. Aber das Evangelium befindet sich wohl dabei. Es kommt voran. Das Gegenteil müsste man annehmen. Paulus am Ende, aber das Evangelium, er benutzt hier den Ausdruck im Vormarsch, das ist ein militärischer Ausdruck. Er ist im Vormarsch, das Evangelium. Ja, wie? Ich glaube, dass uns das nicht ganz klar ist, was damals geschehen ist. Etwas ganz Besonderes. Paulus wurde ja in Rom dem Hauptmann überstellt. Das war der Hauptmann der Prätorianer. Und die Prätorianer hat einmal Augustus ins Leben gerufen, gleichsam als Leibgarde. Das war so der Objekt- und Personenschutz der Kaiser. Das war die wichtigste Truppe, das war die Elitetruppe. Nur die besten Leute, die entscheidenden Leute kamen zu diesen Prätorianern überhaupt. Und dem Hauptmann der Prätorianer ist Paulus überstellt worden. Nun wissen wir aus seinen Briefen, dass er nicht in einer kleinen Zelle saß, so vielleicht nur kurze Zeit, sondern er eine eigene Wohnung beziehen durfte. Aber daraus ist nicht der Schluss zu ziehen, dass er ein freier Mann war in Rom. Sondern er schreibt dann wieder, Apostelgeschichte 28, dass er ein Gefangener in Fesseln sei. Und hier steht der Ausdruck Halusis. Und Halusis heißt das Ende einer Kette. Halusis ist das, was wir heute mit Handschellen bezeichnen würden. Paulus war immer und zu jeder Stunde, Tag und Nacht, an einen Prätorianer gefesselt, mit seiner Hand. Die wechselten sich ab. Er war damit ein gefangener Mann. Und es ist mit Sicherheit das anzunehmen, dass er diese Tag- und Nachtstunden benutzte, nicht um mit diesen Prätorianern irgendwelche römischen Geschichten zu erläutern, sondern er benutzte die Gelegenheit, um diesen wichtigen Leuten in Rom das Evangelium weiterzusagen. Er nahm das als ganz großes Missionsfeld und deshalb hatte er die größte Chance überhaupt, das Evangelium weiterzusagen. Männer, die nie in seine Versammlungen gekommen wären, die hatte er geradezu vor der Flinte. Hier merkte er, auch in Ketten geht das Evangelium weiter. Es geht weiter, das wusste er, auch wo wir meinen, dass alles am Ende ist. Und Zinzendorf hat es ja dann so ausgedrückt, um mich habe ich mich ausbekümmert. Das ist schön, wenn Sie zu dem Punkt mal kommen, um mich habe ich mich ausbekümmert. Wenn nur Christus verkündigt wird, wenn nur Christi Sache weitergeht. Was liegt an meiner Person? Er ist frei von Eitelkeit und Empfindlichkeit und persönlichem Geltungsdrang. Und dann sagt er, richtig übersetzt, mein Leib ist die Bühne, auf der Christus verherrlicht wird. Das ist ein Ausdruck. Mein Leib ist die Bühne, auf der Christus verherrlicht wird. Liebe Freunde, was machen wir eigentlich für ein Theater? Was geben wir immer auf unserer Bühne? Was stellen wir immer vor? Meistens ein einziges Trauerspiel, manchmal auch eine Komödie. Und manchmal kommt es einem vor, das eigene Leben ist wie so eine Altstadtbühne, wo wir selber der Schmierenschauspieler sind, in immer neuen Rollen, in immer neuen Schnulzen, etwas anderen Leuten vorspielend. Was ist das, wenn einer sagen kann, mein Leben ist eine Bühne, auf der Christus gespielt wird und wo andere Menschen sehen können, wer und was dieser Herr ist? Das sei mein Gebet, dass mein Leben zur Bühne für Christus werde und nicht zu den Brettern, die die Welt bedeuten, wo ich mich aufspiele und groß mache. Christus ist mein Leben, nicht Sport, nicht Musik, nicht irgendein Hobby. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Der Anfang seines Lebens ist dieser Christus, die Mitte seines Lebens, selbstverständlich, dann auch das Ende seines Lebens. Liebe Freunde, für ihn war der Tod Vereinigung oder Wiedervereinigung mit dem Herrn. Und so kommt es, dass er hin und her gerissen ist. Einmal, ich habe Lust abzuscheiden. Und dieses Wort hat dreifache Bedeutung. Und an dem Dreifachen müssen Sie ablesen, was Tod bedeutet. Dieses Wort abscheiden wird benutzt oder wurde benutzt, wenn man ein Zelt abschlug und die Heringe herauszog. Das war dieses Wort abscheiden. Oder dieses gleiche Wort ist, wenn ein Schiff, die Taue losgemacht werden, und dieses Schiff losfährt, dann ist es Abscheiden. Oder zum Dritten wurde dieses Wort benutzt, wenn alle Probleme gelöst sind. Wenn die Probleme gelöst werden, dann ist es Abscheiden. Und hier haben Sie mit die tiefste Umschreibung dessen, was Christen unter Tod zu verstehen haben. Der, der uns so viel Not macht und der uns umstellt und der uns immer wieder Schreckensnachrichten einhämmert. Liebe Freunde, Tod für den Christen ist einmal Heringe lösen, das Zelt zusammenklappen, es geht weiter. Es geht weiter. Mein letztes Zelt wird woanders aufgeschlagen. Weiter geht's. Und das Zweite, Taue werden gelöst, die mich so binden und fesseln. Taue werden gelöst, wie bei Fischern, die in Felsdörfern wohnen. Wenn Sturm aufzieht, dann machen sie ihre Schiffe nicht noch fester, weil Wellen diese Schiffe zertrümmern würden. Die sitzen schnell in ihre Schiffe und sie fahren hinaus dem Sturm entgegen, weil sie wissen, nur draußen überleben wir den Sturm. Liebe Freunde, wenn unsere letzte Stunde naht, dann werden Taue gelöst, damit wir nicht zertrümmert werden an den Felswänden des Todes, sondern dass wir auf den Wellen diesem Herrn entgegenfahren. Und das Dritte, doch wortwörtlich, alle Probleme gelöst, stellen Sie sich mal vor. Alle Probleme, die sie haben, die werden gelöst. Menschen, die in Christus sind. Kein Wunder, ich habe Lust abzuscheiden. Aber um einer Gemeinde willen, das ist der andere Zug, will ich noch dabei bleiben. Paramenein, dabei bleiben, nicht nur als Zuhörer, als Trittbettfahrer, ganz dabei sein, um der Menschen willen. So ist er hin und her gerissen zwischen diesen zwei Strömen. Aber er sagt, es ist egal, im Grunde ist es egal, ich überlasse es meinem Herrn. Beides soll mir recht sein. Beides soll mir recht sein, hören Sie das, Freispruch oder Hinrichtung, beides soll mir recht sein. Arbeitslosigkeit oder Stress, beides soll mir recht sein. Verheiratet oder unverheiratet, beides soll mir recht sein. Kinderreich oder kinderlos, beides soll mir recht sein. Krank oder gesund, Krebs oder ohne Befund, beides soll mir recht sein. Das ist die Stufe des Glaubens, die es gibt und um die man beten kann und ringen soll. Herr, schenke du mir das auch. Und dann geht es nämlich weiter an jedem Ort. Da gibt es keine Stelle mehr, wo eine Sackgasse wäre. Dann ist Sterben nicht mehr Bankrott, sondern Gewinn. Das ist der freudige Geist, Freunde. Der weiß, in jeder Lage geht es weiter. Mit Jesus geht es richtig weiter, unabhängig von dem, was ich am besten halte. Weil wir noch in den Kinderschuhen des Glaubens stecken. Deshalb brauchen wir die Einübung im Gehorsam und im Gebet. Und doch will es Jesus jedem schenken. Wohl dem, der dann sagen kann, leben oder sterben. Ihm sei die Ehre. Wer so lebt, lebt richtig. Und wer so stirbt, stirbt wohl. Amen. Und nun, lieber Herr, schenk es uns, dass auch in unserem Leben etwas Richtiges gespielt wird. Dass wir uns nicht selber spielen und damit anderen nur von dir ein schlechtes Bild geben. Durchdringe du unser Leben und mach es anders und mach es neu. gib uns auch jenen Zug ins Herz, der uns dorthin zieht, wo Probleme gelöst und wo wir nicht mehr belastet sind von tausend Dingen, die uns binden. Und wenn du uns hier behalten willst, so gib, dass wir etwas sein können zu deiner Ehre. In unserer Familie,